Häkchen.
Linienführung.
Erhellung.
Makro.
Struktur.
Raps. Mitgestaltung.
Super.
15 Hektar Fototage.
Fotopodcast.
Hallo, liebe Fotopodcaster. Endlich sind wir wieder da. Ihr habt ja schon gehört, gerade im Intro, dass bei uns einiges los war. Und darüber werden wir heute für euch auch berichten. Mit dabei ist der Michael.
Hallihallo.
Der Marek ist leider schon wieder mal in Berlin. Und gleich mal eine kleine Entschuldigung vorneweg. Wir haben echt jetzt eine lange Pause gehabt, aber es ist immer was dazwischen gekommen. Wir sind bis über beide Ohren in der Arbeit drin und es geht irgendwie nicht. Und heute haben wir jetzt sogar ein Fotoshooting für euch gecancelt, damit wir endlich mal aufnehmen können, weil sonst wären wir die nächste Woche schon wieder nicht dazu gekommen. Und wir wollen euch jetzt ein paar spannende Themen präsentieren, die wir für euch heute zusammengestellt haben.
Ja, alles in allem ganz wichtig ist uns, dass ihr nicht das Gefühl bekommt, wir hätten euch vergessen. Nach wie vor machen wir gerne unseren Podcast und stehen für euch jederzeit gerne zur Verfügung. Ja, und jetzt starten wir so langsam durch. Nicht wahr, Stefan? Wir haben einiges vorbereitet.
Die Fürstenegger Fototage mit einem ausführlichen Bericht. Low-Budget-Basteleien. Wie man einen Flickr-Account einrichtet. Etliche Hardware-News und Updates. Hörertreffen in Berlin. Fotografieren in kleinen, tollkühnen Fliegerkisten. Das iPad als Fotomaschine. Nix Software-Weiterentwicklung. Natürlich Lightroom 3 Beta. Hörerfragen. CS5. Lens-Profiles. Ein Interview mit einem Nikon-Servicemann zum Thema Sauberhalten von Kameras. Olympus hat auch eine iPhone-App. Ein paar neue, interessante Sachen auf dem Videokamera. Sektor und dann noch ein Aufruf an euch zum Schluss. Ein prall gefülltes Programm, deswegen legen wir jetzt sofort los, Michael. Wie haben dir denn die Fürstenegger Fototage gefallen?
Toll. Also es war eine ganz, ganz gelungene Veranstaltung. Für uns ja zum ersten Mal. Generell, die Fürstenegger Fototage wurden ja dieses Jahr zum allerersten Mal ausgerichtet. Das Zusammentreffen der Teilnehmer, die Zusammenarbeit der Dozenten, sprich ja, Georg, Marek, ich unter Betreuung von Marion und dir. Ein ganz, ganz tolles Team, was abends dann auch schön zusammengewachsen ist. Ideenreich, Themen gut ausgewählt und ich glaube gut umgesetzt. Ja, mir hat es viel Spaß gemacht, aber wenn ich kurz Marek im Vorhinein schon mal zitieren darf, 3 Tage Wohnung renovieren waren weniger anstrengend wie 2,5 Tage Fürstenegger Fototage.
Oh ja, es war prall gefülltes Programm. Und was auch sensationell war, waren eben unsere Teilnehmer, die wie immer mit genialen Fotos von den Touren zurückkamen und uns überrascht haben mit wundervollen Fotos, mit außergewöhnlichen Ansichten. Das ist auch für uns immer wieder eine Bereicherung, wenn wir so einen Workshop machen, weil jeder, auch wenn er sich oftmals als Anfänger tituliert oder nicht so eine gute Kamera hat, immer wieder tolle Ergebnisse produziert, denn es kommt ja, wie ihr alle wisst, immer auf das Auge an und auf die Bildgestaltung und weniger, was man so denkt, was man sonst so braucht an Technik. Und das war auch da klasse. Die Stimmung war super, wie du schon gesagt hast. Und wir haben ja auch ein sehr abwechslungsreiches Programm geboten. Es ging zwar immer um Natur, Landschaft, Tiere. Ein großer Schwerpunkt war die Makrofotografie. Da ist der Georg großer Spezialist und hat uns schon am Abend mit einem Einführungsvortrag überrascht, sensationelle Bilder, die einem so richtig Spaß machen. Und ich habe gedacht, warum steht mein Makroobjektiv immer zu Hause im Schrank? Es gehört wieder in die Fototasche.
Ja, so ging es mir auch. Man bekam direkt Lust, das Makroobjektiv wieder mit einzupacken. Ja, und auch das ein oder andere Zubehör sich vielleicht dann zuzulegen, so wie du es ja jetzt schon getan hast und ich auch. Und Marek wird, glaube ich, dem auch nicht lange nachstehen.
Genau, das ist gleich mal so ein Tipp. Das steht nicht auf unserer Agenda, aber guter Tipp. Nicht jeder will sich vielleicht ein Makroobjektiv kaufen, aber es gibt mit Hilfe von sogenannten Umkehrringen die Möglichkeit, Objektive falsch herum auf die Kamera zu schrauben. Und dann hat man ein wunderbares Makro. Und solche Ringe sind nicht so teuer wie ein neues Makroobjektiv. Und damit kann sich jeder ganz tief in die Welt der Makrofotografie hineintasten.
Oder sogar einen Ticken weiter, als so manches Makroobjektiv auch umsetzen kann.
Genau, weil das hängt mit der Brennweite zusammen, des Objektives, was ihr da vorschraubt. Aber ihr kommt dann teilweise weiter als 1:1. Und wunderbar. Da gibt es kleine neue Welten, die wieder so schön in sich sind, dass es faszinierend ist. Also wir haben viel Pflanzen, Blumen fotografiert in dem Bereich und hat Riesenspaß gemacht. Ja, du hast einen Workshop gemacht zum Thema Low Budget.
Ja, und wir haben uns dann am Samstagvormittag in der Werkstatt getroffen, der Burg Fürsteneck. Und vielleicht kurz vorweg, das heißt nicht nur Burg Fürsteneck, es ist tatsächlich auch eine kleine Burg, die an sich schon eine super Location bildet. Und man kann rundherum werkeln, in der Werkstatt sich austoben und hat, wenn man die Location ein bisschen nutzt, auch da ganz, ganz tolle Motivideen. Und da haben wir dann unsere Ergebnisse auch präsentiert. Aber kommen wir erstmal ganz kurz zurück zu dem Treffen am Samstagmorgen nach der ersten Nacht im Torhaus. Das ist so die Ausstandsgelegenheit eines jeden Abends für Teilnehmer und Dozenten. Waren so der ein oder andere Teilnehmer mit kleineren Augen auf der Matte erschienen. Haben wir uns damit beschäftigt, aus Aluminiumrohren aus dem Baumarkt, einem Spinnaker-Nylonstoff und doppelseitigen transparenten Klebeband in Verbindung mit einem normalen Gartenschlauch sowohl einen großen Diffusor von 1,20 Meter x 80 und in der gleichen Größe, allerdings anstelle eines Spinnaker-Nylons mit einer Rettungsdecke, mit einer silbernen und einer goldenen Seite, einen großen Reflektor gebaut. Dann haben wir eine Idee umgesetzt, die ich gefunden habe, nämlich aus einer Salatdose einen Ringblitz zu basteln.
Das war das Beste aus meiner Sicht. Das sah sensationell aus. Du bist der Held auf jedem Shooting, wenn du damit ankommst. Ja, also kannst sicher sein, dass jeder erstmal dumm guckt.
Ja, Dick hat gesagt, er hat einen Originalringblitz, aber er findet das super. Er muss 2 Hochzeiten fotografieren noch dieses Jahr. Baut einen, klebt oben ein Vögelchen drauf und sagt, guck zum Vögelchen. Und wer nicht wegen dem Vogel lacht, der lacht wegen dem Ringblitz.
Stimmt, also das kann ich mir gut vorstellen. Leute, die du davor fotografierst, die haben immer ein Grinsen im Gesicht.
Ja, aber er war durchaus funktionell. Eine Salatschüssel mit Aluminiumfolie oder Aluminiumklebeband ausgekleidet. In der Mitte eine Cappuccino-Dose, eine leere. Das kann die billigste sein, nur vom Durchmesser sollte sie dann wenigstens im Innendurchmesser, den Außendurchmesser des Objektivs freigeben. Nachteil ist, durch die Stärke des Ganzen, das Objektiv wird durchgesteckt, kann man hier die Brennweite nicht unbedingt variieren, das sollte man vorher machen. Aber ansonsten funktioniert das Ding ganz gut mit einem normalen Systemblitz, der entfesselt oder halt per TTL-Kabel, wobei das TTL hier nicht gebraucht wird, man stellt es manuell ein, man hat bessere Ergebnisse, oben in eine Aussparung in die Salatschüssel gesteckt wurde und tatsächlich ein durchgehendes ringförmiges Licht erhalten hat. Und das haben wir auch getestet im Bereich der Porträtfotografie als auch der Objektfotografie und es geht. Es wird ein gleichmäßiges, rundes und relativ diffuses Licht. Man kann auch von der Schüssel noch ein bisschen abdämmen und erhält somit ein weicheres Licht. Prima. Wir haben eine kleine Softbox gebastelt aus Zubehör, aus dem Drachenbau von Fiberglasstäben mit Endstücken und Verbindungselementen, die man einfach zusammenlegt. Ich habe eine normale PVC-Folie hier beim Werbedrucker geholt. Da hat der Quadratmeter ganze 5 Euro gekostet. 30 mal 30 Zentimeter war die Softbox groß. 9 Stück kann man da draus herstellen. Puh, das bisschen Material im Baumarkt. Also so ein Stück hat gekostet, umgerechnet vielleicht. Ich möchte nicht lügen. Keine 5 Euro. Und für keine 5 Euro zusammengerollt, zusammengeklappt, passt es in jede Fototasche. Man setzt es auf den Systemblitz vorne drauf und hat ein recht schönes, gleichmäßiges, weiches Licht.
Super. Ja, aber wir haben ja noch viel mehr gemacht. Ein Highlight war sicherlich der Workshop Die Huskies von Wölf. Und leider ist der Marek nicht dabei, denn der hat den Workshop geleitet. Aber man kann so sagen, normalerweise kommt man von so einem Fotoworkshop nach Hause und will ein neues Objektiv, eine neue Kamera, ein neues Stativ. Und bei uns war es eher so, dass ungefähr die Hälfte der Teilnehmer einen Hund wollten, nachdem sie auf dem Workshop war, weil es war tatsächlich so, wir waren bei Huskies und da war eine kleine Gruppe von Hunden dann im Freigehege unterwegs und hat richtig Party gemacht. Und die hatten großen Spaß an den Fotografen und es sind wundervolle Bilder entstanden. Es gibt auch eine Flickr Group, die heißt Fototage, da könnt ihr Bilder sehen und das war sicherlich ein Highlight für die meisten. Fotografieren mit Tieren in Bewegung, versuchen einzufrieren und mit den Tieren umzugehen, versuchen den Charakter rauszuarbeiten. hat den meisten, glaube ich, großen Spaß gemacht.
Ja, das war ja richtig dann Fotografie in Action. Und wir haben uns im Nachhinein, ich war ja mit meinen Low-Budget-Leuten beschäftigt, auch dann zum Ausklang am letzten Tag ja die verschiedenen Bilder mal oder Eindrücke der vorangegangenen Tage angeschaut. Und es war wirklich faszinierend, wo die überall rumlagen, wie die saßen, welche Position sie eingenommen haben, um ihre Bilder machen zu können und was für Bilder dann auch dabei herauskamen.
Aber ja, gut, dann hatten wir noch wie immer ein Bildbearbeitungssegment. Es gab GIMP, es gab Lightroom und es gab Capture NX von Nikon. Wir waren in der Rhön unterwegs. Die Landschaft ist einfach wundervoll, um dort zu arbeiten. Und die, die schon mal bei uns auf dem Workshop waren, wissen, wenn wir von dem Moor reden, wie wunderschön es im Moor sein kann. Wie kalt und nass übrigens auch.
Ja, sehr praktisch, um auch unliebsame Schwiegermütter zu entsorgen. Nein.
Aber wir haben wirklich mit der blauen Stunde am Abend fotografiert, mit Licht gemalt. Wir hatten unheimlich viele Möglichkeiten. Wir waren in einem Klostergarten, dort gab es Kräuter und Pflanzen. Leider ist die Vegetation ja dieses Jahr nicht ganz so weit, aber das war dann durchaus eine Herausforderung. Wir waren im Schlossgarten, also alles, was mit Landschaft, Natur zu tun hat, mit Tieren, und hatten, würde ich sagen, unterm Strich einen Riesenspaß. Und damit ihr auch mal schauen könnt, wie es bei uns so war, gibt es diese Flickr Group Fototage. Und für alle, die bisher keinen Flickr Account haben, wollen wir hier nochmal kurz erklären. Wir haben das, glaube ich, in unserer ersten oder zweiten Folge gemacht. Das ist eine Ewigkeit her, wie man denn an so einen Flickr Account rankommt. Das ist eigentlich relativ einfach. Ihr gebt ein www.flickr.com. Flickr schreibt sich F-L-I-C-K-R. Und ihr landet automatisch auf der deutschen Seite und dann drückt ihr auf den Button Erstellen Sie Ihren Account. Der kostenlose Account umfasst 100 MB Bilder pro Monat. Das ist schon eine ganze, ganze Menge. Vor allem, man lädt sie ja nicht in voller Auflösung hoch, sonst dauert das Anzeigen so lang. Also Bilder werden in der Regel verkleinert, wenn man sie hochlädt. Und da könnt ihr also eigentlich schon super viele Bilder hochladen. Ja, Bilder hochladen ist auch nicht so schwer. Im ersten Moment ist Flickr, ja, von der Bedienoberfläche ist es schon ein bisschen älter und es ist nicht, vielleicht nicht immer ganz so logisch und gelungen. Aber im Endeffekt, wenn ihr auf eurer Startseite seid, gibt es gleich so einen Button, Videos und Fotos hochladen. Oder, was eben immer geht, ihr könnt in dem Menü Sie, was ihr oben findet, draufklicken und unten kommen dann Fotos und Videos hochladen. Und damit kriegt ihr die Bilder immer hoch. Wichtig ist nochmal zu sagen, ihr könnt den Bildern ja eine Berechtigung oder einen Status geben, sodass die jeder sehen kann oder dass sie nur die Gruppe Freunde oder die Gruppe Familie sehen kann. Dann müsst ihr aber eure Kontakte sortieren nach Freunden und Familie, müsst ihr denen einen Status geben und dann könnt ihr zum Beispiel jetzt private Fotos, die andere Leute nicht sehen sollen, unter dem Status Familie veröffentlichen und dann können es auch nur die Familienmitglieder sehen, die zu euch Kontakt aufgenommen haben.
Oder die von euch eine Einladung dazu bekommen.
In unserem Fall ist es so, die Fototage müsst ihr natürlich für alle sichtbar machen. Wenn jetzt Teilnehmer von den Fototagen zuhören, die das noch machen möchten, oder auch wenn ihr in unsere Gruppe vom Fotopodcast Bilder hochladen wollt, müsst ihr die natürlich für alle freigeben, sonst kann die keiner sehen. Jetzt war die Frage Gruppe. Das findet ihr auch oben in der Menüleiste. Gibt es Gruppen und ihr könnt dort Gruppen suchen. Für unseren Fotopodcast ist die Gruppe Fotopodcast interessant. Da geht ihr auf Gruppe suchen, gebt das ein, kommt dorthin. Dann könnt ihr die auch als Gruppe abonnieren sozusagen. Oder für die Leute Fototage von den Fürstenecker Fototagen. Ihr gebt halt Fototage ein und dann findet ihr die dort auch. Ja, das ist so im Kern das Wichtigste, Michael, oder habe ich was vergessen?
So auf die Schnelle schon mal das Wichtigste und dann findet ihr zu unseren Gruppen. Wir freuen uns auf weitere Bilder, sowohl in unserer Gruppe als auch, wenn den Teilnehmer von den Fürstenegger Fototagen zuhören, was uns sehr freuen würde, wenn ihr noch weitere Bilder der Fototage-Gruppe hinzufügen würdet.
Genau. Und was ich auf der Startseite gibt es auch so eine Tour und ganz viele Hilfegeschichten, die euch schön erklären, wenn ihr dann spezielle Fragen habt, was ihr, ach, Flickr kann so viel. Wir benutzen es jetzt als Flickr Group und zum Hochladen. Und damit ist eigentlich das, was wir euch gerade erklärt haben, das Wichtigste.
Genau. Ja. Jetzt, wenn wir soweit Flickr haben, Fürstenegger Fototag und ich Lobatschit vorhin angesprochen hatte, dann hatte ich zumindest noch eine kleine Bastelidee, die ich auch an den Fürstenegger Fototagen umsetzen wollte. Und vielleicht sprechen wir die ganz kurz noch an. Dauert ein paar Sekunden. Hat fast jeder von euch, der selber raucht oder einen rauchenden Freund in der näheren Umgebung hat, immer zur Hand?
Ich denke, das gibt's nicht mehr, Raucher, oder? Wie war das?
Doch, doch. Ich hatte tatsächlich 2 Stück an den Fürstenegger Fototagen und Thomas, einer von beiden, war so nett und hat angefangen, Kettenraucher zu werden, damit ich ein leeres Päckchen kriege. Er hat es bis zum Schluss nicht ganz geschafft. Ich habe aber am Sonntag auch das leere Päckchen und ich habe es noch hier liegen. Und meine Frau hat mich gefragt, seit wann rauchst du? Nein. Also ihr nehmt eine leere Umverpackung, eine Zigarettenschachtel oder wenn sie nicht leer ist, nehmt die Glimmstängel heraus. Es ist eure eigene Schachtel, okay. Ist sie von einem Freund, könnt ihn entweder ärgern oder ihr teilt ihm mit, dass er danach die Schachtel nicht mehr intakt wiederbekommt. Denn ihr öffnet die Schachtel, löst vorsichtig das Silberpapier, was ihr auf der einen Seite silbern, auf der anderen Seite weiß beschichtet ist, heraus, ohne dass es kaputt geht. Öffnet nun die Schachtel an der Unterseite, das heißt nicht oben an der Klappe, sondern unten, öffnet die 4 Laschen, legt das Papier verkehrt herum wieder hinein, sodass die silberne Seite nun im Innenbereich ist, nicht die weiße. Und müsst nun gucken, dass ihr das über euren integrierten Kamerablitz bekommt. Das heißt, alle Spielreflexkameras, die so einen kleinen ausklappbaren Blitz haben, je weiter der nach oben geht, umso besser. Wenn der Blitz nicht allzu weit nach oben gerichtet ist, dann müsst ihr die Schachtel etwas bauchiger drücken, damit das Licht nach oben geleitet wird und oben aus der Klappe praktisch nach draußen geht. Somit erreicht ihr einen weiteren Bereich, der ausgeleuchtet wird und es geht nicht direkt über den Rand eures Objektivs rüber. Ihr kennt das vielleicht. Der kleine integrierte Blitz ist praktisch, wenn es zu dunkel wird und die Brennweite zu groß ist. Habt ihr aber unten auf der Unterseite eurer Bilder immer so einen halbrunden kleinen Schatten. Den könnt ihr hiermit umgehen. Ja, und wenn ihr jetzt noch über die Systemsteuerung eurer Kamera die Blitzleistung regelt, nach oben oder nach unten, erreicht ihr auch einen etwas weiteren Leuchtradius. Wenn ich gerade dabei bin, auch noch eine ganz tolle Idee, die ein Teilnehmer mitgebracht hat, ist eine Pringles-Dose. Eine Pringles-Dose, so rund und lang wie sie ist. Auf der Seite des Deckels klebt ihr sie zu, dass kein Licht mehr raus kann. Schneidet hier ein Loch hinein, in das wieder euer interner Blitz hineingeht und weiter vorne, vor das Objektiv, wieder einen Schlitz, der das Licht direkt davor gibt. Und wenn ihr jetzt Objekte fotografiert oder auch im Bereich der Makrofotografie seid, setzt ihr das Licht genau vor das Objektiv. Nicht in das Objektiv, sondern kurz davor und könnt hier gezielt ausleuchten. Auch eine ganz billige, aber funktionelle Art und Weise. Ja, und soweit für heute mal mit Low Budget. Lass uns vielleicht, wenn wir gerade dabei sind, noch kurz in den Bereich passend zu Low Budget von GIMP gehen. Dazu gab es am Sonntag einen Kurs. Und man darf so viel dazu sagen, dass die 3 Stunden, die uns zur Verfügung standen, ausgereicht haben, um alle Werkzeuge zu erläutern und die Funktionsweise zu erklären, sodass jeder der Teilnehmer, und die waren unterschiedlich, unter anderem ein Teilnehmer dabei, der schon 2x8 Stunden GIMP hinter sich gebracht hat, und auch er hat noch was Neues gelernt, sodass jeder, auch die Teilnehmer, die GIMP noch gar nicht kannten, mittlerweile mit GIMP zumindest arbeiten kann. Ja, und das hat sehr viel Anklang gefunden und nicht aus meiner persönlichen Erfahrung als Adobe-Nutzer, kann wirklich sagen, dass GIMP für das, was es kostet, nämlich nichts, ein wirklich mächtiges Tool ist.
Ja, und jetzt würde ich sagen, lassen wir doch mal ein paar Teilnehmer zu Wort kommen. Ja, liebe Hörer, wir sind jetzt heute im Low-Budget-Shooting-Kurs und bei mir ist der Johannes, der teilgenommen hat. Johannes, was hast du denn heute gebaut im Low-Budget-Shooting-Workshop?
Ich habe an einem Diffusor mitgearbeitet, der aus einer Diffusorfolie gebaut wurde und Drachenzubehör bedarf. Und das geht wirklich erstaunlich einfach und ist sogar noch auf so verschiedene Blitztypen, so externe Blitztypen, anpassbar und verstellbar. Und ja, das ist eine Sache von 10 Minuten, würde ich sagen, das Ding zusammenzubauen. Und Man kann es immer wieder auseinandernehmen, in die Tasche stecken. Das nimmt dann extrem wenig Platz weg, ist super leicht und man kann es dann vor Ort in 5 Minuten oder, wenn du schnell bist, in 3 zusammenbauen und dann hast du einen Diffusor und deine, ja.
Wie waren denn die Ergebnisse? Habt ihr ein paar Testfotos gemacht?
Ja, wir haben ein paar Testfotos gemacht und ja, es war nicht schlecht. Also man hat deutlich gesehen, dass die Fläche sich vergrößert hat, die da das Licht abstrahlt und die Beleuchtung war wirklich wesentlich homogener. Das war ein sehr schöner Effekt. Auch bei unserem Ringblitz, den wir aus einer Salatschüssel improvisiert haben.
Ja, das finde ich, sieht super spannend aus. Wie du vorher schon gesagt hast, ein wenig unhandlich.
Doch, ja.
Aber ihr habt das Ding auch getestet, ob das funktioniert?
Es funktioniert einwandfrei. Also, wie gesagt, ziemlich unhandlich. Aber wenn man das vielleicht ein bisschen noch modifiziert, durchaus anwendungstauglich. Und es funktioniert wirklich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das mit einem Blitzgerät so einen gleichmäßigen Ring an Licht quasi abstrahlt, aber es funktioniert und ja, man braucht lediglich eine Salatschüssel und eine Cappuccino-Dose und ein wenig Klebeband und Reflektor und das war's.
Ihr habt da quasi Alufolie in die Schüssel geklebt, ja. Und mit der Cappuccino-Dose, die ist mittendrin, es ist schwer zu beschreiben, aber damit ihr euch so ein bisschen was vorstellen könnt, das ist eine Salatschüssel innen ausgekleidet mit Alufolie und noch mit einer Röhre drin. Aber ich wäre mir sicher, wenn man damit in den botanischen Garten gehen würde, würde man die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, oder?
Ja. Also, genau. Aber Fotografen sind ja generell ein wenig exzentrisch und ich glaube, dass die Leute das nicht stört. Und
nee, wenn die Bilder gut sind, ist es egal, oder?
Genau.
Okay, Johannes, vielen Dank fürs Interview.
Danke.
Und viel Spaß noch.
Ja, gerne.
So, bei uns ist nun Marion Lusa, stellvertretende Direktorin der Burg Fürsteneck und Organisatorin und vor allem Ideengeberin dieses Workshops. Marion, du warst heute Morgen bei einem Husky-Workshop, die Huskies von Wölf. Wie war's?
Genau, also die Huskies von Wölf haben mich echt begeistert. Die haben nämlich eigentlich in der Regel überhaupt nicht das gemacht, was wir wollten, was sie tun. Und so waren wir gezwungen, sehr, sehr improvisiert und spontan zu arbeiten. Wir haben viel versucht über Bewegung, mitziehen, Schärferegulierung zu arbeiten. Wahrscheinlich sind mindestens 2/3 der Bilder unbrauchbar geworden. Die Hunde waren sehr, sehr freundlich zu uns. Die haben sich wirklich ganz liebevoll um uns gekümmert. Insofern waren die Hunde meistens näher, als wir uns das vielleicht gewünscht hätten oder auch gebraucht hätten fotografisch. Es sind wunderschöne Hunde. Ich denke, es sind auch wunderschöne Bilder entstanden. Und wahrscheinlich sind die schönsten Bilder diejenigen, wo man die Menschen sieht, die die Hunde fotografieren. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Konnte man denn so erkennen, dass die Hunde unterschiedliche Charaktere haben, unterschiedliche Rollen ausgefüllt haben? So konnte man das beobachten und auch bildlich ablichten?
Also ob es uns gelungen ist, das bildlich abzulichten, weiß ich nicht. Es war schon deutlich zu sehen, welche Hunde sehr, sehr dominant sind und welche Hunde viel eher kommunizieren über sich sowas wie unterwerfen, also dann gestreichelt werden wollen oder Signale geben, die uns dann der Hundehalter erklärt hat, die was mit Rückversicherung zu tun haben. Bist du mein Freund, bist du meine Freundin, tust du mir auch nichts. Ne? Und es gab Hunde, die waren auch sehr dominant den anderen Hunden gegenüber und haben sich auch deutlich in Szene gesetzt und gesagt, das ist jetzt irgendwie mein Herrchen oder meine Kamera oder mein Objekt, für das ich mich gerade interessiere und da hast du mich bitte nicht zu stören. Aber insgesamt waren sie sehr, sehr friedlich.
Jetzt haben wir gerade geflaxt. Das ist der erste Fotoworkshop, wo man nach Hause kommt und vielleicht kein neues Objektiv, sondern einen Hund will, oder?
Ich glaube, da gibt es einige, die sowas sagen würden jetzt, genau. Man hat auch sehr deutlich gesehen, dass die Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen echt im Vorteil waren, weil die konnten mit den Tieren gut umgehen. Und für manche war es dann einfach eher ungewohnt, wirklich auf du und auf Aug und Nas mit dem Husky zu sein. So.
Ja, vielen Dank für diesen Bericht.
Ja, gerne.
So. Kurz vor Mittagessen. Tobias, du warst das erste Mal auf der Burg oder hast du schon öfters hier Fotokurse gemacht?
Das erste Mal.
Prima. Ich hoffe, wir haben dich nicht enttäuscht.
Auf keinen Fall.
Welche Kurse hast du belegt? Was hast du dir genau angeguckt an diesem Wochenende?
Landschaftsfotografie, Makrofotografie und Lightroom Bildbearbeitung.
Welcher Kurs hat dir am besten gefallen?
Makro- und Landschaftsfotografie.
Wir haben so ein Makrobild von dir gestern Abend gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar ein Käfer, eine Fliege in einer Blüte. Erzähl mal was dazu, wie du das geschafft hast, wie das funktioniert hat.
Ja, also im Endeffekt erstmal auf die Knie gehen, durch die Wiese krabbeln, ja, und warten. Und ja, man beobachtet die anderen, ja, und es gehört dann natürlich auch unheimlich viel Glück dazu, dass jetzt genau auf der Blume der Käfer ist.
Wie lange hast du gebraucht für das Foto? War der Käfer gleich da oder kam der glücklicherweise?
Der ist dreimal um die Blume gelaufen, gekrabbelt oder um die Blüte vielmehr und dann habe ich einfach abgedrückt.
Super, also hat mir wirklich gut gefallen, war knackscharf, schön komponiert. Das hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen. Was war dein schönstes Erlebnis am Wochenende?
Die Gruppe an sich, ja, die war sehr lustig und das hat unheimlich viel Spaß gemacht, sich auszutauschen. Es waren Leute mit verschiedenen Wissensstandards da und alle haben harmoniert. Das hat mir sehr gut gefallen. Die Referenten waren super klasse, total entspannt und sind auf viele Fragen eingegangen, die mich interessiert haben auch.
Deinen Worten entnehme ich, wenn wir sowas nochmal machen, dass du eventuell wieder dabei wärst?
Ich bin dabei.
Ja, danke, Tobias. Mach's gut. Tschüss.
Gerne, danke. Tschüss.
Wir haben Pause auf den Fürstenecker-Fototagen und ich stehe hier in einer kleinen Kaffeerunde draußen im Hof. Und ich fange mal mit der Dame an. Heike, wie hat es dir bis jetzt gefallen auf den Fürstenecker-Fototagen?
Mir hat es ganz wunderbar gefallen. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich weiß, ich muss jetzt ganz viel Geld in die Hand nehmen. Oh, oh. Und ich freue mich ganz, ich freue mich drauf, bald wieder hier zu sein. Zum nächsten Kurs.
Schön. Gerd, was war dein schönster Workshop, dein bestes Erlebnis bis jetzt auf dem Wochenende?
Der schönste Workshop war eigentlich für mich der am Samstagvormittag, weil am Samstagvormittag wir an einer schönen Location waren mit Baumreihen und vielen Rapsfeldern und außerdem die Situation, die Lichtsituation eigentlich die schönste war, also deutlich schöner dann als am Samstagnachmittag bei dem Teufelsmoor-Workshop.
Da war es ein wenig frisch, wie ich gehört habe.
Frisch und voller Tristesse.
Ja, wobei, das kann ja auch eine fotografische Herausforderung sein. Wenn es in einem Moor Tristesse hat vom Wetter, ist ja keine schlechte Kombination.
Also ich denke, wir haben versucht, das Beste aus der Situation zu machen und einige Resultate sprechen auch da für sich.
Ja, ich habe Bilder gesehen, das hat super gepasst. Finde ich gut. Ja, ich stehe zusammen mit Klaus, einem Teilnehmer bei unseren Fürstenegger-Fototagen. Klaus, ich habe dich gestern im Klostergarten erlebt. Was haben wir denn oder was hast du alles im Klostergarten gemacht?
Ja, im Klostergarten habe ich bevorzugt Makrofotos gemacht. Mir war schon im Eingangsbereich praktisch eine sehr schöne Ecke aufgefallen. Wir sind dann zunächst mit der Schwester einmal kurz durch den Klostergarten rumgelaufen, haben uns kurz erklären lassen, was es dort so zu sehen gibt aus deren Sicht und haben dann angefangen, Makrofotos zu machen.
Warst du zufrieden mit deiner Ausbeute?
Endgültig zufrieden ist man, denke ich, nie, sonst würde man nicht mehr zum Workshop gehen. Aber es sind sicherlich Bilder dabei, mit denen ich also mit einzelnen Bildern schon sehr zufrieden bin.
Ich habe dich auch erlebt am Vormittag mit Pferden. Und da haben wir uns auch kurz unterhalten. Und du hast schon öfters Pferde fotografiert. Was ist so schwierig an der Fotografie mit Pferden?
Also da an dem Morgen war sicherlich das besondere Problem, dass eine Pferdeherde auf der Weide war und dass eine Herde von Pferden eben einfach eine gewisse Zeit lang braucht, sich an einen Menschen zu gewöhnen, der damit auf die Weide kommt. Und man eigentlich, müsste man sagen, sicherlich so 1-2 Stunden Zeit einplanen müsste zunächst mal, dass man sich mit der Herde kennenlernt und die dann so eine gewisse Toleranz einem gegenüber entwickelt, dass man dann wirklich natürliches Verhalten sieht. Das ist natürlich im engen zeitlichen Rahmen da schwierig möglich und da musste man so ein bisschen improvisieren, was dann die Bilder angeht.
Prima. Ich habe ein paar Pferdebilder von dir auch gesehen schon. Gefällt mir gut. Hat man gesehen, dass du wahrscheinlich schon öfters sowas versucht hast. Und du warst ja dann auch relativ schnell auch mal recht nah an den Pferden dran. Und sie haben dir doch vertraut, wenn ich das so von der Weide und als Nicht-Experte sagen kann. Eins habe ich noch gesehen. Das war ein Tipp. Du hattest ein tolles Makro- oder Mikroobjektiv von Nikon dabei. Kannst du dazu noch mal was erzählen, wie du da rangekommen bist und was so gut an dem ist?
Ja, das war ein Objektiv, was ich eben besonders am Nachmittag im Klostergarten eingesetzt habe. Das ist, muss man sagen, sicherlich eine recht exotische Konstruktion. Und zwar Nikon ist nach meiner Kenntnis die einzige Firma, die mal ein Zoom-Mikroobjektiv auf den Markt gebracht hat. Das ist inzwischen nicht mehr aktuell erhältlich. Ich habe das aus sozusagen einer Quelle bezogen über eBay bei einem taiwanesischen Händler bestellt, der das noch im Lager liegen hatte, und habe das in einer, muss man sagen, sehr guten Qualität auch zu einem sehr attraktiven Preis noch erhalten können.
Du sagtest, der hat das als gebraucht annonciert, und wir haben uns das angeguckt. Das Gerät ist wirklich eigentlich neuwertig, oder?
Ja, würde ich auch so sehen. Also ich habe den Eindruck, dass der Händler auch, wenn man so will, Lagerware teilweise als gebraucht verkauft, um da eventuell Gewährleistungsansprüchen so ein bisschen aus dem Wege gehen zu können. Aber die Ware ist in einem, muss man sagen, absolut tadellosen Zustand.
Ja, dann herzlichen Glückwunsch zu dem guten Schnäffchen. Letzte Frage, wie hat es dir gefallen heute am letzten Tag? Wie ist dein Fazit?
Fazit ganz kurz, Fotokurse auf der Burg lohnen immer.
Gut, das hören wir gerne. Dann vielen Dank, Klaus. So, ich stehe hier zusammen mit Maike und Lara. Wie ich euch beide gesehen habe, war ich total erfreut, weil ihr seid noch Schüler. Und es ist ganz toll, auch Schüler dabei zu haben und nicht nur Erwachsene, die vielleicht schon jahrelang fotografieren oder auch neu dazugekommen sind, sondern Schüler, die, wie ich gesehen habe, hochkreativ sind und großen Spaß hatten. Maike, wie bist du denn zum Fotografieren gekommen?
Also mein Vater fotografiert auch selbst, und ich habe vom Jahr angefangen mit einer kleinen digitalen und habe halt immer so von Freunden Bilder gemacht, und irgendwann habe ich halt gemerkt, dass es mir ziemlich viel Spaß macht, und dann habe ich halt immer weitergemacht, und irgendwann habe ich mir dann eine Spiegelreflex gekauft. Ja.
Und Lara, wie bist du zum Fotografieren gekommen?
Also mein Papa hat früher immer schon ganz viel mit seiner Analogspiegelreflex fotografiert, und dann dachte ich mir, das macht ja eigentlich total Spaß. Und dann habe ich immer mit so einer kleinen Kamera halt probiert, und dann, ja, ich denke auch so vor einem Jahr oder so, habe ich mir dann auch eine Spiegelreflex geholt, und dann hat es eigentlich noch mehr angefangen mit der Fotografie und so, ja.
Also die Papas waren schuld an dem Punkt. Lara, was hat dir am besten gefallen auf dem Workshop?
Oh Gott, also mir hat alles total gut gefallen. Ich fand es auch, also die ganzen Workshops haben total viel Spaß gemacht, aber am meisten hat mir auch das Makro Spaß gemacht, weil ich mich damit nicht so gut auskenne, und es war mal schön, so andere Bilder zu sehen und Ideen zu holen, und ja, das war eigentlich ganz schön.
Ich glaube, wir hatten auch eine Diskussion, dass ein Makroobjektiv für dich zu Hause ganz toll wäre.
Ja, genau. Also ich werde mir dann auch meins anlegen.
Da muss jetzt der Papa helfen, weil der war ja schuld, oder?
Ja.
Gute Idee. Maike, was hat dir am besten gefallen am Wochenende?
Also mir hat auch alles richtig gut gefallen. Ich fand auch mit den Huskies richtig schön. Auch war eine große Herausforderung zu fotografieren, wie die sich so schnell bewegen und so. Ja. Und auch.
Die waren ja sehr anhänglich, was ich gehört habe.
Ja, die sind auch auf einem rumgesprungen und so. Es war dann ein bisschen schwerer, Fotos zu machen, wenn die dann immer direkt vor der Linse hingen.
Aber ich habe prima Fotos gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es deine waren, aber es war sicherlich sehr interessant. Ja, letzte Frage. Würdet ihr nochmal kommen, wenn wir sowas machen?
Auf jeden Fall.
Ja.
Prima. Dann hoffe ich, dass ich euch vielleicht wieder begrüßen kann, nächstes oder übernächstes Jahr, und wünsche euch bis dahin viel Spaß beim Fotografieren. Tschüss.
Tschüss.
Ja, das waren ein paar Live-Stimmen vom Workshop, und uns bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf die Fürstenecker Fototage, es wird sie nächstes Jahr wiedergeben. Und ihr findet es auf der Homepage von der Burg Fürsteneck. Wir machen die auch wieder in die Shownotes. Oder ihr hört dann eine Ankündigung auf unserem Podcast.
Ja, es ist durchaus zu empfehlen. Es macht sehr viel Spaß. Und lasst euch eins gesagt sein. Unser aller aussagekräftigster Satz als Dozenten an diesem gesamten Wochenende war, und das gilt sowohl für uns, Marek, mich, als auch Georg, der langjährig schon als Fotograf und Künstler tätig ist, wir lernen auch von euch. So, und genauso ist das Ganze zu betrachten. Wir bringen euch was bei, wenn ihr möchtet. Wir erklären euch was, wir fachsimpeln, aber auch wir wissen nicht alles. Und wussten das auch hier nicht. Wir haben viel mitgenommen, wir haben viel gelernt, wir haben viel vermittelt, wir hatten viel Spaß dabei. Eine ganz tolle, runde Sache.
Gut, dann gehen wir mal wieder zurück in die Welt der Neuigkeiten auf dem Kamerasektor. Ihr solltet mal nachschauen auf euren Homepages. In den letzten 4 Wochen, seit unserem letzten Audio-Podcast, gab es eine Unmenge an Firmware-Updates für ganz viele verschiedene Kameras. So viele, dass wir sie gar nicht mehr aufzählen können. Schaut mal nach bei eurem Hersteller, ob nicht ein Firmware-Update für eure Kamera gekommen ist. Auf dem Kameramarkt hat sich auch wieder einiges getan. Was für uns eine Besonderheit ist, sind die zwei neuen Sony-Kameras, NX5 und NX3. Da hat Sony dem Trend folgend eine Spiegelreflex sozusagen geschrumpft. Es ist ein Crop-Sensor, das heißt ein recht großer Sensor für eine Kompaktkamera, in einem Gehäuse einer Kompaktkamera verbaut worden. Das heißt, der größte Teil der Gehäusefläche ist Sensor. Und das Ding ist wirklich richtig klein und vorne dran hängt dann doch ein relativ großes Objektiv. Es sieht ein wenig lustig aus, aber wer drauf steht, kleine Kameras mitzunehmen, die einen wirklich großen Sensor haben, also wie die ganze Crop-Serie von Nikon oder Canon, der damit hervorragende Rauschwerte hat, im Gegensatz zu den kleinen Kameras, für den ist das wirklich ein interessantes Konzept. Es geht hier also noch kleiner als Panasonic mit dem Micro Four Third System oder Olympus, die daran arbeiten. Samsung hat ja auch sowas Ähnliches rausgebracht, aber das ist ein richtiger großer Sensor in einem Mini-Gehäuse. Wie sich das dann festhält und anfassen lässt, das steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Aber ich bin mal gespannt, wenn die Dinger im Geschäft stehen und man das mal testen kann.
Da kann man durchaus gespannt sein. Ich bin so Sachen immer wieder aufgeschlossen und lasse mich gerne überraschen, was dann so alles möglich ist, auch im kleineren wieder, naja, Damen-Handtaschenformat. Hosentasche ist ja auch nicht mehr.
Ja, aber das ist wirklich klein. Wenn die Festbrennweite davor sitzt, dann ist es wirklich klein. Wenn die Zoom-Objektive davor sitzen, dann ist es wieder unhandlicher, sage ich mal. Aber das Gehäuse an sich ohne Objektiv ist tatsächlich nur noch so klein wie eine wirklich kleine Kompaktkamera.
Das ist faszinierend.
Es ist faszinierend. Die haben auch ist ein 14-Megapixel-Sensor drin und natürlich HD-Video. Man kann hinten das Display ein wenig neigen und drehen. Es gibt schon einige Einstellmöglichkeiten, allerdings wenig Knöpfe draußen. Man muss immer durchs Menü. Ist halt so ein kleines Gehäuse, was sich aufs Wichtigste beschränkt. Aber es ist nochmal eine konsequente Weiterführung der Verkleinerung aller Kameras zurzeit. Wir werden mal schauen, wie sinnvoll das ist, aber spannend ist es auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Also da wirst du uns ein bisschen auf dem Laufenden halten.
Ich bemühe mich.
Ja, denke ich mir. Ja gut, ich habe auch noch eine kurze Info zu unserem Hörertreffen Berlin. Es wird ja nun langsam immer konkreter. Wenn wir mal so auf den Kalender gucken, ist es kein Monat mehr. Ja, denn vom 25. abends bis zum 27. nachmittags, so rund um die Kaffeezeit, sind wir in Berlin und freuen uns auf euch. Wir haben bisher schon zahlreiche Anmeldungen erhalten. Das Hotel direkt am Hauptbahnhof ist gebucht. Die Teilnehmer, die sich angemeldet haben, haben hierzu schon eine erste Zwischeninfo bekommen. Und nichtsdestotrotz, auch wenn das Hotel, das ist das Meininger Hotel am Hauptbahnhof, in Berlin offiziell mittlerweile als ausgebucht dasteht, wer noch Lust hat, mitzukommen, uns zu treffen, ist herzlich eingeladen. Dazu müsst ihr nicht in Berlin übernachten, das könnt ihr gerne tun. Wir haben auch Hörer, die in Berlin wohnen und einfach mal vorbeikommen für die 2 Tage. Fakt ist, wir freuen uns auf eine gemeinsame Zeit mit euch. Kennenlernen, fachsimpeln, wir werden ein Leitthema mitbringen, wir haben ein bisschen was vor und ihr dürft euch überraschen lassen. Fakt ist, wir haben schönes Wetter gebucht. Wir essen bis dahin unsere Tellerchen auch alle ganz brav leer und mit größter Wahrscheinlichkeit Ende Juni sind wir doch optimistisch, dass auch die Sonne scheint. Das Hotel selber hat eine Dachterrasse mit Blick in das Regierungsviertel und eventuell könnten wir uns auch überlegen, ob wir da vielleicht was im Bereich der Panoramafotografie auf die Beine stellen. Gut, schauen wir mal. Ihr dürft euch überraschen lassen. Wir sind schon ganz kribbelig. Marek ist schon in Berlin. Der wollte 4 Wochen vorher das Ganze schon mal anstarten und feiern.
Aber er kommt nochmal zurück.
Nein, er hat mit Marc, einem unserer Hörer, schon mal ein bisschen das Ganze durchgesprochen. Marc ist so nett und unterstützt uns in der Planung und Organisation vor Ort. Als echter Berliner, ich bin ein Berliner, Können wir uns da durchaus auf ihn verlassen. Ein bisschen Erfahrung haben wir selber. Stefan war schon in Berlin, ich auch, aber nichtsdestotrotz geht nichts über so alte Hasen. Und eine neue Hörerin, Jeanette, auch die hat sich angeboten, uns zu helfen. Also es wird rundum eine gelungene Sache. Wer Lust hat, 25. Freitag bis zum 27. Sonntag Juni in Berlin ist das Fotopodcast-Team vor Ort zum Kennenlernen, Befragen, Fachsimpeln und Spaß haben. Ja.
Ja, und dann eine Bitte, falls ihr sicher vorhabt zu kommen, dann schickt uns doch eine Mail info@fotopodcast.de, sodass wir einfach so ein bisschen wissen, wie groß die Gruppe wird. Wir sind jetzt so zwischen 15 und 20 Leute im Moment, weil manche kommen nur am Vormittag oder am Nachmittag, aber so, dass wir euren Namen wissen und dass wir auch wissen, wann ihr kommen wollt, dass wir zur Not auf euch warten können, hinterlasst vielleicht dann auch eine Handynummer oder wir nehmen nochmal Kontakt zu euch auf, dass wir keinen verlieren oder vergessen.
Genau, ganz wichtig auch dafür, dass wenn wir jetzt einen Ablaufplan erstellen, euch da mit Kenntnis setzen, damit die Treffpunkte klar sind. Ja, und Fakt ist auch eins, jeder, der jetzt gehört hat, 15 bis 20 Personen, nicht erschrecken, wir werden die Gruppe nicht zu groß werden lassen, denn der Spaßfaktor soll ja auch noch mit im Vordergrund stehen, also in der Hinsicht können wir euch dann auch beruhigen. Aber wir freuen uns über jeden, der kommt.
Okay. Dann kann ich euch ein bisschen was erzählen zu Fotografieren in kleinen, tollkühnen Fliegerkisten. Ich bin mit meinem Schwager von der Wasserkuppe aus über Rhön, Fulda Richtung Frankfurt runtergeflogen, weil ich sollte ein paar Fotos von ihm für ihn machen. Von ausgewählten Objekten von oben. Und ja, ich habe mir das nicht ganz so schwer vorgestellt, aber die Erfahrung war dann doch eine interessante. Erstens ist es verdammt eng und verdammt heiß in der kleinen Kiste und sehr wackelig. So wackelig, dass man schon wirklich Probleme hat, vernünftig zu fotografieren. Man braucht also extrem kurze Verschlusszeiten und lange Brennweiten machen es umso schwieriger. Aber lange Brennweiten wären manchmal schon gut, um richtig nah zum Beispiel Häuser zu fotografieren oder den Fuldaer Dom, was immer man möchte. Ja, und da bin ich ziemlich an meine Grenzen gestoßen, obwohl es noch nicht mal so ein wettertechnisch harter Tag war. Das heißt, wir hatten zwar Turbulenzen und solche Geschichten und in so kleinen Flugzeugen, das war jetzt ein Viersitzer-Propellermaschine, da schlägt es dann schon ganz schön um sich. Aber es ist wirklich wichtig, dass man genügend Licht hat, am besten keine direkte Sonne. Gut wäre so ein schöner, diffuser Wolkenhimmel, der eine Softbox bietet und dann eben mit doch relativ hoher ISO-Zahl kurze Zeiten generiert, sodass man immer so wenigstens 2000stel Sekunde ist und dann kriegt man einigermaßen scharfe Bilder hin. Es war jetzt auch ein Flugzeug, wo man kein Fenster aufmachen konnte. Die haben speziell oben auf der Wasserkuppe 1, wo man so ein kleines Fenster aufmachen kann, wo sogar das Objektiv durchgeht. Das habe ich schon mal getestet. Das werden wir beim nächsten Mal nehmen. Aber wenn man halt durch die Scheibe fotografieren muss, muss man immer gucken, wie die Sonne steht. Das ist manchmal dann nicht so einfach, von welcher Seite man die Objekte anfliegt. Das muss man dann dem Piloten auch sagen, dass die Spiegelungen eben aus der Kanzel raus sind. Und man muss aber auch noch von Hand fokussieren, weil der Autofokus durch die Scheiben dann doch immer wieder irritiert wird. Und das ist dann doch eine ziemlich kompakte Herausforderung, wenn man dann noch bedenkt, damit ich gut fotografieren konnte, wurde ich immer nach unten gekippt. Das war für meinen Magen eine interessante Erfahrung. Nach 2-3 Mal ist das okay, aber wenn das 12., 13., 14. Mal passiert und immer wieder wird das Flugzeug auf die Seite gestellt und man hängt so ein bisschen im Gurt und kann dann gut runtergucken, das ging mir dann doch ein bisschen auf den Magen. Aber ich habe es irgendwie überlebt und werde das nächste Mal weniger davor essen und auch meine Ausrüstung besser fixieren, weil dann fliegt einem natürlich einiges in der Gegend rum bei dem Kippen und dann wird nochmal schnell eine enge Kurve geflogen, um hinten drauf das Objekt nochmal von der anderen Seite zu sehen. Das war ein kleines Abenteuer. Wie gesagt, ich hätte es mir nicht so schwierig vorgestellt. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn man das Objektiv rausstrecken kann durch so eine kleine Fensteröffnung. Dann hat man schon mal die Spiegelungen weg. Man könnte mit dem Autofokus arbeiten und hat natürlich deutlich kontrastreichere Bilder, muss nicht so viel nachbearbeiten. Aber an sich ist es irre, so vor allem auch bekannte Regionen, wo man sich gut auskennt, von oben zu sehen und dann da schöne Bilder schießen zu können.
Respekt. Also ich bin selber ein Achterbahnfreak. Mir geht es eigentlich nicht schnell genug, nicht hoch genug. Allerdings habe ich dabei noch nicht fotografieren müssen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Ganze alles andere als einfach war.
Ja, das Problem ist auch, wenn du durch den Sucher guckst und der dreht die Maschine, dann siehst du ja so die Erde an dir vorbeirennen, weil du ja nur so einen Ausschnitt siehst und du hast keinen Bezug mehr zum Horizont. Und je mehr du ins Tele kommst, desto schwieriger wird das irgendwie.
Und desto schwindeliger wird der Bauch, oder?
Genau, das ist völlig ekliges Gefühl. Aber gut, wir haben halt möglichst in kürzester Zeit viele Objekte angeflogen, weil das kostet ja auch Geld. Und das war vielleicht ein bisschen heftiger an der einen oder anderen Stelle. Und der Gag zum Schluss war, wie ich dann wieder unten war und die Bilder meinem Schwager gezeigt habe und gesagt habe, ja, das mit dem Fenster ist halt ein echtes Problem. Da hat er gesagt, ach, wir nehmen die Kuh. Die Kuh ist so ein gepunktetes Flugzeug, so ein kleiner, eher, glaube ich, ich habe jetzt keine Ahnung, steinigt mich, es geht eher so in die Richtung Kunstflug. Und da hat er gemeint, da kann ich dir die ganze Tür ausbauen, da hast du freie Sicht nach unten. Und habe ich dann dankend abgelehnt, weil das ist dann doch keine gute Vorstellung, nur im Gurt zu hängen mit freier Sicht nach unten und unter einem nichts mehr. Und schön zu sehen, dass die Kameras auch nicht rausfallen. Nee, danke, also...
Ich mach das.
Du machst das gut. Dann installiere ich eine Kamera, die dich filmt von hinten.
Ja, das mach mal. Doch, sagst deinem Schwager einen schönen Gruß. Ich würde das mal probieren.
Da fliegt er.
Ich schreie dann auch im Vorbeifliegen. Stefan! Super.
Ja, wer mal die Chance hat, mit so kleinen Dingern mitzufliegen, das geht ja auch mit dem Segelflugzeug, es ist echt schön. Klasse Ding von oben und ich werde mal, wenn ich jetzt meine sozusagen meine Vorbereitungen optimiere und dann das nächste Mal fliege, werde ich wieder mal berichten, was ich besser gemacht habe und ob die Ergebnisse besser geworden sind.
Gut, du nimmst mit dem aufschiebbaren Fenster und ich parallel dazu und der ausgebauten Tür.
Genau.
Wir fotografieren uns gegenseitig. Ja, du, wenn wir ganz kurz das Thema ja haben mit Fliegen, kannst du dich daran erinnern, du hast mich mal zur Hilfe gezogen bei einem Auftrag, bei dem es darum ging, Bilder von damals im Vergleich zu heute darzustellen und die Bilder waren zum Teil...
Luftaufnahmen,
ja, die Luftaufnahmen. Genau, Luftaufnahmen und da hatten wir auch stellenweise leichte Reflexionen in manchen Aufnahmen der heutigen Aufnahmen und jetzt können wir auch eher nachvollziehen, wie schwierig das Ganze dann doch ist, ne?
Ja, es ist wirklich schwierig und man muss halt von Anfang an alles richtig machen. Die ISO einigermaßen hoch, natürlich im RAW-Format, weil man viel nachbearbeiten muss und schauen, dass man doch noch einigermaßen gut abblenden kann. Also so wenigstens bis auf 5-6. Darüber hinaus macht es keinen Sinn mehr, weil die Wegstrecke so lang ist vom Flugzeug bis nach unten, dass es dann eh scharf ist. Aber je mehr man ins Tele geht, desto wichtiger ist es, dass man dann doch so bis in die Mitte vom Objektiv ungefähr abblendet. Und ja, es aber irgendwie hat es Spaß gemacht. Manchmal war es ein bisschen anstrengend, aber ich werde es wieder machen und dann gucken wir mal,
ich bin gespannt,
was dabei rauskommt. Und im Übrigen habe ich doch ein paar gute Fotos, ist nicht so, aber ich habe es mir einfach leichter vorgestellt. Ich habe mir nicht gedacht, dass das so sehr schlägt und wackelt und dass es doch so sehr auf meinen Magen geht.
Aber du hast es überstanden. Du bist nicht demotiviert, du möchtest das Ganze ja nochmal machen. Und ich denke, Learning by Doing gehört auch bei erfahrenen Fotografen immer wieder dazu.
Genau.
Na, und jetzt habe ich doch hier so ein Ding, das ist wieder so einer der Faktoren, wo ich sage, ich bräuchte es nicht. Aber für dich ist es schon wieder eines der tollsten Spielzeuge, was jetzt neu auf den Markt gekommen ist. Und was man sehr vielseitig verwenden kann, unter anderem auch als Fotomaschine.
Ja, du hattest es noch nicht in der Hand.
Ja, das ist es. Du lässt es ja nicht los.
Aber das stimmt gar nicht. Aber ja, ich habe seit 2 Wochen ein iPad und habe mir das natürlich auch besonders unter dem Aspekt Fotomaschine angeguckt, in Anführungszeichen. Also was kann das mit Fotos? Und ja, es ist wirklich ein schönes Spielzeug. Und du hast es gerade schon so schön gesagt. Mein Fazit wäre so, du brauchst es nicht wirklich. Aber wenn du es hast, kannst du verdammt viel damit tun. Und es macht auch noch Spaß. Es ersetzt kein Notebook oder einen Computer. Aber für Bilder zu zeigen und zu präsentieren, so in der Runde zu Hause, sensationell. Dafür ist es aber zu teuer, um es so als reinen digitalen Bilderrahmen zu benutzen oder zum drin rumspielen mit reinzoomen, rauszoomen, Diashow und was da alles geht. Was mich halt sehr interessiert ist, ist das iPad eine Alternative, wenn ich auf Reisen gehe, zum Bilder überprüfen, betrachten von unterwegs oder gar als Fototank sozusagen, dass ich Bilder da drin zwischenspeichern kann. Denn das Ding ist zwar abgeschottet, es hat keine wirklichen Anschlüsse, aber es gibt so ein Kamera-Connection-Kit, was man anstecken kann und dann kann man entweder SD-Karten einlesen oder die Kamera per USB direkt an das Gerät anstecken und dann importiert das die Fotos. Und man kann sie auf dem Pad sehen und es gibt auch Software zum Nachbearbeiten, wenn man kleine Bearbeitungen, was heißt kleine, da gibt es schon schöne Sachen mit sogar Gradationskurve zu bearbeiten und lauter solchen Schnickschnack, was sich auch sensationell bedienen lässt, weil du nimmst einfach deine Finger und ziehst, schiebst, bewegst, ein ganz neues Feeling und es macht richtig Spaß. Ja, man kann dann könnte dann Bilder hochladen auf die Fotoseiten, was auch immer. Das kleine Problem ist, dieses Kamera-Connection-Kit habe ich nicht bekommen. Das ist auch gut ausverkauft. Ich schaue dann mal, das gibt es jetzt ab Freitag dann auch in Deutschland. Also heute nehmen wir am Donnerstag auf, morgen gibt es das in Deutschland. Und da sind die Dinge aber auch schon ausverkauft. Ich will mal gucken, dass ich an eins rankomme. Weil klar ist, man kriegt es drauf. Man kriegt auch RAW-Files drauf. Es spielt auch Videos rüber von der digitalen Spiegelreflex zum Beispiel. Also sichern kann man das. Die große Frage ist, was mir bis jetzt keiner beantworten konnte, wie bekommt man die Dinger wieder sauber runter? Weil wenn ich es als Bildtank oder Zwischenspeicher für unterwegs nehmen möchte, will ich die ja runterkriegen. Eins ist klar, die JPEGs kriege ich auf jeden Fall zumindest am Mac mit iPhoto wieder runter, da kann ich synchronisieren, aber da drin will ich die Bilder nicht haben, weil der versteckt die sozusagen in einer großen Bilddatenbank und ich komme an das einzelne Bild wieder nur über einen JPEG-Export ran oder ich muss in der Library kramen, wozu ich keine Lust habe. Also das ist kein Standard-Workflow, der was bringt. Ja, aber wie kriege ich meine RAWs runter nachher, wenn ich das als Zwischenspeicher unterwegs benutzt habe? Und falls ein Hörer das Gerät hat und mit so einem Kamera-Connection-Kit arbeitet, das wäre klasse, wenn er sich mal melden würde. Ansonsten, ich werde mir halt auch eins besorgen, sobald die lieferbar sind und das dann euch mal nachreichen. Denn für einen Urlaub ist es aus meiner Sicht sensationell. Was will ich im Urlaub? Ich muss im Urlaub mal an meine E-Mails. Ich will vielleicht mal im Internet was recherchieren vor Ort. Und ich will meine Fotos abends gern mal angucken, was ich gemacht habe und vielleicht mal das eine oder andere hochladen auf Flickr, dass meine Familie gucken kann zu Hause oder Freunde. Ja, und ich brauche irgendeinen Datenspeicher, wenn ich die SD-Karte wieder leer kriegen möchte oder wenn ich eben eine zweite Sicherung haben möchte. Und drauf kriegt man es. Wie gesagt, runter weiß ich noch nicht. Wenn das runter noch super geht, dass man alles runterkriegt, dann wird's echt interessant, als Fotomaschine in Anführungszeichen, um sie auf Reisen oder unterwegs bei Jobs dabei zu haben.
Ja, dann warte ich auf den Moment, in dem du uns das iPad auch mal live präsentierst. Ich weiß, du bist schon schwer am Basteln, am Ausprobieren, am Testen und es ist dann doch vielseitiger, auch allein aufgrund des großen Displays für einen Fotografen, der seine Ergebnisse zeigen möchte, aber auch dann zwischenspeichern, wie du schon sagst, als noch das iPad Touch. Das war auch schon sehr multifunktionell, aber doch ein ganzes Stückchen kleiner. Naja, gucken wir mal. Ja, ich habe auch hier was und ja, der eine oder andere Hörer hat schon mal gesagt, oh, immer kommen hier nur News zu den Adobe-Produkten und ja, warum kommt dann auch nicht mal was anderes? Und okay, wir haben auch was dementsprechend von anders, denn Nix Software arbeitet gerade daran, die 64-Bit-Version seiner Photoshop-Filter für die Windows- und Macintosh-Version von Photoshop, Lightroom und Apple Aperture 3 herzustellen. Die Anwender der Nix-Produkte bekommen diese Upgrades bei Fertigstellung dann kostenlos. Und wie auch derzeit in dem Newsletter von Nix Software berichtet wird, arbeitet man dort gerade an der 64-Bit-Kompatibilität der Mac-Version von Vivesa 2. Und derzeit plant man, dass dieses Update wohl Mitte des Jahres fertiggestellt wird. Ja, und wenn die Veröffentlichung von Vivesa 2, dem dazugehörigen Update, dann erfolgt ist, dann sollen auch die 64-Bit-Versionen der anderen Produkte für Windows und Macintosh vorliegen. Ja, was aber schon geht, ist dementsprechend zurzeit schon die 32-Bit-Umgebung, die man bei Photoshop CS5 mit einbinden kann, der Nix Software. Soweit hier mal etwas anderes als nur Adobe, wenn auch zum Abschluss wieder in Zusammenhang mit denselbigen.
Ja, weil wir müssen nochmal zu Lightroom 3 Beta kommen. Passt ganz gut auch nachher zu einer Hörerfrage. Lightroom hat ja, das haben wir das letzte Mal schon angedeutet, Objektivkorrekturen nun auch eingebaut und Perspektivenkorrekturen. Und es wird eben diese Objektivprofile geben, die Objektive automatisch korrigieren. Und das wird wirklich eine feine Sache, wenn wir, man kann sich die entweder selbst erstellen mithilfe eines kleinen Programms, was allerdings schwierig sein soll. Man muss da sehr akkurat und genau arbeiten. Es werden aber eine Menge Profile von gängigen Kamera- und Objektivkombinationen mitgeliefert. Und in diesem Zusammenhang hatten wir eine Hörerfrage, Michael, die jetzt schon sehr alt ist, aber die einfach dazu gut passt.
Ja, bei uns geht auch nichts verloren. Und daher erlaube ich mir mal, die Hörerfrage kurz vorzulesen. Hallo Stefan, Marek und Michael. Ich habe euren Podcast erst kürzlich kennengelernt und höre mir zurzeit erst einmal die älteren Sendungen an. Sollte meine Frage in einem neueren Podcast schon beantwortet sein, bitte ich schon mal um Entschuldigung. Bisher konnte ich im Internet wenig zu den folgenden Themen finden. Meine Kamera ist eine Canon EOS 500D und mit folgenden Objektiven: Canon EFS 1022, Canon EFS 18200 IS und Canon EFS 1855 IS ausgestattet. Ich bin durch Zufall auf den RAW-Converter DxO Optics Pro 6 aufmerksam geworden, den ich jetzt seit einigen Monaten benutze, um meine Bilder in JPEGs umzuwandeln. Das Programm erzeugt mit wenigen zusätzlichen Umwandlungseinstellungen meiner Meinung nach sehr gute Ergebnisse. Bilder, die ich zuvor in Canon Digital Photo Professional oder in Lightroom 2.3 einzeln bearbeitet habe, wurden mit dem DxO Optics Pro 6 Programm mit wenigen individuellen Anpassungen wesentlich besser entwickelt. Das Programm arbeitet mit einer Stapelverarbeitung, sodass ich alle Bilder erstmal mit meiner Standardeinstellung bearbeite. Die Ergebnisse beurteile ich dann einzeln und bei fehlerhaften Entwicklungen führe ich eine Nachverarbeitung durch. Mich würde jetzt sehr interessieren, wie ihr die Qualität der Umwandlung und der Objektivkorrektur beurteilt. Alle meine Objektive werden in Canon Digital Photo Professional und in DxO Optics Pro 6 unterstützt. Meiner Meinung nach ist das Programm ein echter Geheimtipp, wenn die eigene Ausrüstung unterstützt wird. Selbst Bilder, die ich mit der Kompaktkamera Panasonic Lumix DMC-LX3 erstellt habe, sind nach der Entwicklung schöner bzw. interessanter geworden. Es wäre schön, wenn ihr mir etwas zu euren Erfahrungen mit dem Programm sagen könntet. Das Programm kann herunterladen und einen Monat kostenfrei voll genutzt werden. Mit freundlichen Grüßen, Thomas.
Ja, Thomas, da hast du einen gar nicht so großen Geheimtipp aufgeworfen, denn das Programm ist relativ bekannt und ich habe mit einer älteren Version mal testweise gearbeitet und ich stimme dir absolut zu, dass die Umwandlungsergebnisse von der Automatik her wirklich in den meisten Fällen ganz gut sind und von Version zu Version auch immer feiner und besser werden und es auf jeden Fall ein gutes Werkzeug ist, um aus RAW-Bildern JPEGs zu machen. Ich bin aber jetzt mit der Version 6 nicht so genau vertraut, was für mich der große Unterschied zu Lightroom eben ist, dass ich in Lightroom eine sehr zuverlässige und große Datenbank generieren kann mit all meinen Bildern und dass der Workflow einfach aus meiner Sicht relativ gut optimiert wurde, wie man schnell eine Menge von Bildern bearbeiten kann. Man kann alles, was du gesagt hast, was für dich das DX Optics Pro so gut macht, eigentlich auch in Lightroom. Man kann verschiedene Entwicklungseinstellungen auf viele Bilder anwenden, also diese ganzen Stapelverarbeitungen, das ist damit auch ganz ordentlich möglich. Der große Unterschied bisher war, dass es eben keine automatischen Korrekturen von Objektivfehlern mit Kamerakombinationen gab. Und das hält halt mit Lightroom 3 dann auch in Lightroom ein. Und dann wird eine der Alleinstellungsmerkmale und großen Stärken von DxO Optics Pro eben auch durch Lightroom abgedeckt. Und dann muss man einfach nochmal schauen, wie gut das Lightroom macht, weil DxO Optics Pro hat natürlich da eine sehr, sehr lange Tradition schon. Aber was man jetzt auch der aktuellen Presse entnehmen kann, die haben schon ein bisschen Angst, dass sie jetzt sozusagen hinten runterfallen, weil Lightroom eine ihrer Kernstärken übernimmt. Und so, wenn ich das richtig erinnere, habe ich neulich gelesen, dass die diese Profile, die man mit diesem Adobe Lens Profile Creator machen kann, diese eigenen Profile dann auch importieren können. Also sie versuchen dann da einen Mehrwert zu generieren, dass man weiterhin dieses Programm benutzt. Es wird sich einfach zeigen, aber eins kann ich dir und allen anderen versichern, es ist auf jeden Fall ein gutes Programm, um RAWs zu konvertieren. Was es sonst wirklich im Vergleich zu Lightroom oder Aperture noch alles in der Bildverwaltung kann, weiß ich eben nicht. Und deswegen ist für mich Lightroom sowieso im Moment, wenn man auf unterschiedlichen Plattformen arbeitet, die einzige Wahl.
Ja, aber wenn wir dann hier schon die Einbindung von Objektivprofilen und Eigenschaften angesprochen haben, dann zitiere ich ganz kurz eine Meldung, die heißt: Durch die Zusammenarbeit zwischen der Sigma Corporation und Adobe Systems Incorporated ist es gelungen, die Sigma-Objektive mit der CS5-Funktion Ausgleich linsenbedingter Verfremdung als kompatibel zu erklären. Juche, das heißt auf gut Deutsch, in den neuen Photoshop-Versionen CS5 und CS5 Extended ist unter der Objektivkorrekturfunktion hinterlegt, welche Objektive von Sigma welche Aberrationswerte haben. Und hier kann dann über das Aufrufen des Filters Objektivkorrektur automatisch eine präzise Anpassung des Bildes abgerufen werden, die dann auf die verwendete Kamera und das verwendete Objektiv abgestimmt wird.
Das ist im Kern das, was DxO Optics Pro eben auch macht.
Genau.
Und wenn es CS5 kann, weil der RAW-Converter ja derselbe ist, wird das dann eben auch in Lightroom 3 so sein.
Richtig.
Und da sieht man, wo die Reise hingeht. Das gibt es ja jetzt schon seit einer geraumen Zeit, dass auch so eine Objektivkorrektur in der Kamera vorgenommen wird bei den neueren Kameras, wenn man JPEG fotografiert und nicht RAW. Und das quasi, was da die Kamera spezialisiert für die JPEGs macht, wird jetzt eben in die guten Programme integriert. Und ich kann mir vorstellen, dass es in vielen Situationen sehr hilfreich ist, und eine Menge an Arbeit erspart. Gut ist, dass man aber immer auch noch manuell eingreifen kann, weil manchmal möchte ich eben auch die ganzen Verzerrungen haben und ich möchte, dass mein Superweitwinkel nicht in der Optik korrigiert wird, weil ich genau diesen Effekt haben möchte. Und das geht aber auch bei den Programmen so, dass man immer noch Herr seiner eigenen Fotos ist.
Ja, und wenn du gerade das Stichwort manuell angesprochen hast, dann bist du ja losgetigert mit unserem Mikrofon, wenn auch eher spontan dann auch, aber um dann einen Sensor manuell reinigen zu lassen. Das war eigentlich der Anstoß zu deinem Besuch einer Ausstellung, richtig?
Jo.
Und du bist dort auf wen getroffen?
Auf drei nette Jungs von Nikon.
Haha.
Ja, das war hier eine Ausstellung in der Nähe von mir und die, also eine Fotoausstellung, und da war Nikon mit einem Serviceteam da und hat kostenlos Sensoren gereinigt. Das habe ich mir nicht entgehen lassen und da hatte ich die Gelegenheit, einen dieser Nikon-Servicemänner zu interviewen zum Thema: Wie reinige ich meine Kamera, oder besser, wie halte ich sie denn möglichst sauber? Ja, ich bin hier auf einer Fotoausstellung der Fotofreunde Goldener Schnitt e.V. in Künzel, die sehr schöne Bilder ausstellen, und habe hier das Glück, dass ein Nikon-Service-Team da ist, die kostenlos Sensoren reinigen und Kameras reinigen und die auch die neuesten Produkte vorstellen oder schöne Kameras. Ich habe ganz tolle Objektive hinter ihrem Tresen stehen sehen, die ganz langen. Aber mich würde interessieren, Herr Parienkamp, auf was muss man so achten, wenn man mit seiner Kamera umgeht, in Bezug auf Schmutz, Sensor, Dreck, oder wie geht man mit Objektiven um, dass sie gut und lange halten und dass man möglichst wenig Schmutz auf die Kamera bekommt?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass die digitale Fototechnologie schon relativ empfindlich ist gegen Verunreinigungen in Form von Staub oder Schmutz. Das muss man sich so als altgediegener Fotograf meinetwegen vorstellen, als wenn man jahrelang, Tag ein, Tag aus, immer das gleiche Negativ belichtet. Der Vorteil bei der analogen Technologie war halt, dass man den Sensor sozusagen mit jedem Filmwechsel und mit jedem Filmtransport ausgetauscht hat. Jetzt haben wir ein dauerhaftes digitales Negativ in der Kamera sitzen, was relativ anfällig trotz aller Vorsichtsmaßnahmen für Staub ist, immer noch und immer sein wird, da das kein geschlossenes System ist, die Kamera, und immer Staub und Dreck reinkommen kann. Man kann sich das nur gut vorstellen, wenn in einem Lichtschacht ein bisschen Schmutz, Staub liegt, der Spiegelschlag wirbelt das Ganze auf, und im nächsten Moment hat man auf jeden Fall ein kleines bisschen Staub, möglicherweise wieder auf dem Sensor. Also generell sollte man sich von den Gedanken eines dauerhaft hundertprozentig staubfreien Sensors freimachen können. Man kann natürlich gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen, damit es gar nicht so weit kommt. Das sind zum Beispiel immer den Spiegelkasten sauber halten, beim Objektivwechsel immer darauf aufpassen, dass die Kamera nicht lange offen steht, dass schon in den Lichtschacht überhaupt gar kein Staub reinkommt, was man aber nicht verhindern kann. Zum Beispiel bei günstigeren, in Anführungsstrichen, Objektiven, die den Zoom ausfahren lassen, kann man mal den Test machen, sich mal diesen Zoom auf die Hand stellen und mal hin und her zoomen. Dann merkt man sofort einen gewissen Luftzug durch das Bewegen, Auseinanderbewegung des Tubus. Staub, der sich auf den Tubus ablagert, wird zwangsläufig über kurz oder lang in dem Lichtschacht landen, im Inneren der Kamera. Deswegen ist es schon sinnvoll, die Kamera an und für sich, das Objektiv sauber zu halten, den Tubus sauber zu halten, die Umgebung der Kamera sauber zu halten. Dazu zählt zum Beispiel auch die Kameratasche, wird oft vernachlässigt. Jahrelang wird da das Fotomaterial drin gelagert. Ist da zwangsläufig am Grund ein bisschen Staub. Dieser ganz feine Staub, den man auf der Kamera findet, wenn man sie lange nicht benutzt hat, das ist eigentlich der fieseste Staub. Ganz fein, wird sofort in die Kamera transportiert. Kameratasche sauber halten, Tubus sauber halten, regelmäßig zwischen den Objektivwechseln mit einem hochwertigen Blasebalg. Keinen aus der Apotheke benutzen. Ganz wichtig, nur aus dem Fotofachgeschäft. Es kann nämlich sein, dass die Blasebalge aus der Apotheke in Talkum haben. Holt man sich erstmal den Beelzebub direkt ins Haus. Richtig, ja. Also immer schon die Kamera, den Lichtschacht beim abgenommenen Elektrophil einfach mal ausblasen. Das bringt schon sehr, sehr viel. Kamera einfach sauber halten, einfach mal abblasen. Mit Luft kann man schon mal das Allermeiste verhindern und verbessern.
Ich habe jetzt Ihrem Kollegen vorher zugeschaut, der hat auch meine Kamera gereinigt und hat eine spezielle Reinigungsflüssigkeit. Er hat gesagt, er hat nicht gesagt, was aber interessant war, die Zusammensetzung. Das wird mich noch, also mehrere Alkohol und was aus der Medizintechnik war noch dabei.
Also wenn tatsächlich Schmutz auf dem Sensor ist und Sie den bei der Aufnahme sehen, man sieht Schmutz, je näher der Schmutz an dem Sensor dran ist, desto eher sieht man es ihn. Zum Beispiel kennt wahrscheinlich jeder ein leicht verkratztes Objektiv, leicht dreckiges Objektiv, sieht man relativ spät erst auf dem Bild. Anders ist es beim Sensor. Wenn beim Sensor Fussel, Dreck ist, sieht man sie ziemlich schnell als verschwommene Punkte auf der Aufnahme. Jede moderne Spiegelreflexkamera hat einen Modus, der nennt sich Inspektionsmodus. In diesem Modus, wenn man den einstellt, wird der Spiegel und der Verschluss hochgeklappt und man hat einen freien Blick auf den Sensor. In dem Inspektionsmodus ist der Sensor nicht unter Strom, also nicht zu verwechseln mit der Bulb-Funktion, also mit der Dauerbelichtung. Da wäre nämlich der Sensor unter Spannung und es wird im Gegenteil sogar noch Schmutz angesaugt. Mhm. Gut, wenn es soweit ist, es ist Schmutz auf dem Sensor, ich möchte dem beigehen, die eventuell vorhandene interne Sensorreinigung der Kamera nützt auch nichts mehr. Kann ich in diesem Inspektionsmodus den Spiegel und den Verschluss hochklappen und ich habe freie Sicht auf den Sensor. Das Beste, was man in dem Fall macht, ist wieder mit dem Blasebalg, einem kräftigen Blasebalg, ordentlich ausblasen. Berührungs- bzw. Feuchtreinigung des Sensors würde ich erstmal niemandem empfehlen. Man braucht da wirklich ein bisschen Übung für. Und das kann ziemlich schnell nach hinten losgehen. Das ist eine bittere Sache. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, den Sensor wirklich, wenn man das selten macht, schlierenfrei, komplett sauber hinzukriegen. Deswegen würde ich immer nur den berührungslosen Weg empfehlen. Wir sehen häufig Kameras bei uns im Service, wo der Kunde unter gutem Willen und auch durchaus positiv zu bewerten seine Kamera pflegen will, sein teuer erstandenes Equipment. Aber das mit den Produkten aufgrund von Unkenntnis oder wenig Übung einfach verschlimmbessert. Also Abdrücke von Produkten wie Speckgrabbern oder sowas ist keine Seltenheit und man braucht wirklich ein bisschen Übung für. Die Alkohollösung, die wir benutzen, besteht aus Wundbenzin, Isopropanol und noch verschiedenen anderen Dingen, die bei uns in der Werkstatt zusammengemischt werden. Zum Abreiben benutzen wir bestimmte Zellstoffe, die keine Reibmittel, Scheuermittel drin behalten, beinhalten und dadurch besonders schön auf dem Sensor wirken. Zum Beispiel Taschentücher, wenn man sowas benutzt, mal auf die Schnelle ein Taschentuch oder ein Q-Tip, ganz gefährlich, die beinhalten alle noch kleine sandkornartige Stoffe, die den Sensor wirklich verkratzen können. Wenn sich das jemand zutraut mit den Produkten, die man durchaus, es ist kein Geheimnis, was wir verwenden, die gibt es in jedem Fotoladen, Fotofachgeschäft. Aber wie gesagt, das wirklich schlierenfrei sauber zu kriegen, ist eine Angelegenheit, die braucht ein bisschen Übung. Ich würde es keinem empfehlen und lieber das teuer erstandene Equipment ab und zu mal bei Aktionen wie diesen sogar umsonst von Nikon gesponsert reinigen lassen oder im Fachhandel ab und zu mal reinigen lassen oder halt ausblasen lassen.
Vielen Dank. Das waren richtig interessante Tipps von einem Profi, der das täglich macht und regelmäßig macht. Und ich kann euch, liebe Hörer, auch wirklich nur aus meiner eigenen Erfahrung und den Rückmeldungen, die wir von Hörern haben, dasselbe raten. Geht ins Fachgeschäft, lasst es machen. Und von Nikon weiß ich es wirklich, dass sie relativ häufig auf Fotofesten, Fotoausstellungen da sind und dass man dann dort prima seinen Sensor kostenlos reinigen kann.
Einfach mal auf der Webseite nikon.de unter Veranstaltungen und Support nachschlagen. Regelmäßig finden da Veranstaltungen wie diese statt oder auch im Fotofachhandel, wo Check and Clean angeboten wird. Das passiert das ganze Jahr bundesweit. Einfach mal die Augen offen halten auf nikon.de und wir kommen auch zu Ihnen in die Stadt.
Dankeschön. Ja, ich denke, das war nochmal ganz interessant von einem Profi zu hören, was die so erleben und was sie so für Tipps haben. Und was ich einfach nochmal gut fand, ist der Tipp, es hilft euch alles nichts, wenn ihr eure Kamera schön sauber und reinhaltet, wenn ihr niemals eure Fototaschen sauber macht und sie immer wieder in den Dreck reinlegt. Und das muss ich zugeben, so häufig habe ich bis jetzt meine Fototasche nicht ausgesaugt oder den Dreck rausgemacht, aber da liegt die Kamera ja drin und da arbeitet sich dann der kleine feine Staub und der kleine Dreck in die Ritzen und auch in den Sensor rein. Also das fand ich nochmal einen ganz netten Tipp.
Den nehme ich mir auch zu Herzen.
Jo, jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss. Ich wollte euch nur nochmal sagen, damit wir nicht immer so Nikon- und Canon-lastig sind, ich habe gesehen, Olympus hat eine nette, schöne iPhone-App, auch zum Thema Fotografieren, kostenlos. Schaut mal im App-Store nach für alle, die auf iPhone, iPod Touch oder iPad unterwegs sind. Die Programme sind meistens wirklich recht gut gemacht und man kann doch etliche Fototipps dort bekommen. Einen kleinen Ausflug noch ins Videokameraland zum Schluss. Ich habe euch ja vorher von den neuen Sony-Kameras berichtet und genau für diesen Sensor, Sony nennt das dann E-System, baut Sony auch einen neuen Camcorder. Und juhu, der kann dann die Objektive von der Fotokamera benutzen.
Sehr cool.
Und man hat dann genau denselben Effekt, der ja so bei den jetzigen digitalen Spiegelreflexkameras entsteht durch den großen Sensor, dass man unheimlich gut freistellen kann und diesen Kinoeffekt hat. Und das heißt, jetzt wird quasi, wenn man sich das mal so vorstellt, aus einer digitalen Spiegelreflexkamera wird so eine Videokamera umgebaut. Aber die interne Einheit des Sensors und der Optik ist dann gleich zu der vergleichbaren Sony-digitalen Fotokamera. Und das macht, glaube ich, Spaß. Und auf demselben Trip ist Panasonic. Die bauen oder haben angekündigt, eine Videokamera fürs Micro Four Thirds System zu entwickeln. Und da gibt es natürlich jetzt auch schon viel, viel, viel mehr Objektive und Möglichkeiten als beim Sony E-System. Und das heißt, alle, die im Micro Four Thirds unterwegs sind oder Four Thirds mit Adapter nachher, können diese Objektive auf die Videokamera schrauben, haben Wechselobjektive auf der Videokamera, einen auch relativ großen Sensor mit dem Micro Four Thirds System und können genauso diese Kinoeffekte bekommen. Und das ist eine Entwicklung, die hört sich verflixt spannend an. Zu gucken bleibt dann, wie teuer diese Geräte sind, ob sie auch für Amateure zu erschwingen sind oder ob sie dann auch in dem Profibereich angesetzt werden. Aber das wird uns die Zeit zeigen.
Ja, Fakt ist, dass man dadurch die Möglichkeit erhält, wirklich professionell anmutende Filme drehen zu können.
Jo.
Na, und jetzt kommen wir wirklich tatsächlich langsam gegen Schluss. Wir haben zu Anfang der Folge 47, Stefan, schon 47 Folgen.
Hey, hey.
Euch angekündigt, einen Aufruf an euch zu richten, denn das Einjährige konnten wir schon feiern. Glückwünsche dafür haben wir entgegengenommen und das nächste Jubiläum steht ja nicht allzu weit der Ferne, die Folge 50. Ihr wundert euch vielleicht, oh, wir sind doch erst bei 47, es kommen ja noch zwei zwischendrin. Ja, aber der Aufruf richtet sich an euch, denn wir würden gerne als Bonbon oder Extra der Folge 50 gerne Hörerglückwünsche entgegennehmen. Darüber freuen wir uns immer. Aber wir haben uns überlegt, wir geben euch die Möglichkeit, uns zu fragen und wir antworten. Wir möchten das allerdings nicht über eine Funktion von einem Livestream wie Twitter oder was anderes in der Richtung machen, sondern wir haben uns überlegt, es wäre doch netter, wenn sich die Hörer kurz namentlich vorstellen, uns einen kurzen Audiobeitrag zusenden. Daher kündigen wir das jetzt schon an, denn das bedarf vielleicht ein wenig Vorlauf. Der eine oder andere spontaner, der andere und eine überlegt sich aber, ui, wie baue ich es genau auf, was mache ich? Ganz einfach, habt ihr ein Mikrofon, schnappt euch das Mikro, überlegt euch eine Frage, die ihr uns sowieso immer mal fragen wolltet, ein Thema, das euch zur Fotografie auf der Zunge liegt und unter den Nägeln brennt und schickt uns das Ganze im Aufbau. Ihr stellt euch kurz vor, hallo, hier ist der Michael aus Fulda, das wäre jetzt so meins. Ich wollte von euch mal wissen, könnt ihr mir helfen? Bye. So, das muss nicht sehr lange sein. Ich würde sagen, wir beschränken das auf maximal 5 Minuten pro Hörer. Gerne auch kürzer, aber maximal 5 Minuten, denn wir brauchen natürlich auch Zeit zum Antworten und wir wollen auch noch ein bisschen was drumherum bauen. Ihr dürft gespannt sein auf die Folge 50 und wir freuen uns über eure zahlreichen Beiträge. Die schickt ihr wie alles andere auch bitte an info@fotopodcast.de, nach Möglichkeit als MP3. Die brauchen nicht allzu viel Platz, lassen sich einfach versenden, sind für uns auch sehr einfach in unser Programm mit einzubinden, so dass wir die Folge dann auch bequem schneiden können. Wir sind also gespannt, lassen uns gerne überraschen. Immer her zu uns, wir suchen uns das Interessanteste aus. Solltet ihr nicht mit dabei sein, weil wir so viele Zusendungen kriegen, seid nicht traurig. Wir werden euch namentlich auf jeden Fall erwähnen und wenn ihr einen Glückwunsch mit drauf sprecht, dann kommt ihr auf jeden Fall, wenn vielleicht ohne Frage, aber mit dem Glückwunsch im Abspann. Soweit noch zur Folge 50, unserem Aufruf. Stefan, wir haben es geschafft. Wir hoffen, unsere Hörer haben viel Spaß an dieser Folge. Bleiben uns treu. Verabschieden uns zum nächsten Mal.
Ja, und wir hoffen, dass wir viele von euch in Berlin treffen. Bis dann.
Ja, tschüss.
Ciao. Markus, heute Morgen sind die Bildbearbeitungsworkshops. In welchem Workshop bist du?
Wie hieß denn der?
Wer war der Referent? Hat er dir nicht gesagt, wie der Kurs heißt?
Sag ihm.
Okay, Markus.
Ich bin nur der Hausmeister.
Nach vorne war es furchtbar olympisch hier.
Wir machen das nochmal. Nikon Capture Raw.
Ach so, ja, genau, das war's.
Jetzt, wo du es sagst, das habe ich schon mal gehört.
Das ist ein Interviewstreich. Ja. Da habe ich zu wenig Ahnung.
Wir machen einen Schnitt, pass auf. Ja. Also, Markus. Du warst heute Morgen in einem Software-Bildbearbeitungs-Workshop Nikon Capture Raw. Wie hat es dir bis jetzt gefallen?
Sehr gut.
Hast du was Neues dazugelernt?
Ja, weil ich vorher nichts gewusst habe.
Das sind die besten Voraussetzungen.
Er hat mir die Angst genommen vom Kopf. Das war mal das Wichtigste.
Okay. Ich mache mal eine Pause.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.